Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast aus dem Börsenradiostudio.
Martin Weinrauter ist mein Name, Risikomanager, sowohl im Vermögensverwaltungsbereich als auch im Fondsmanagement. Bin ein bisschen zwischen beiden Welten in diesem Bereich, was das Leben für mich natürlich sehr interessant macht. Na gut, die Börsen sind nie langweilig, also von daher wird es immer interessant bleiben.
Das Jahr 23, eigentlich ist es rum. Wir führen hier und da Börsenrückblicke, Börsenausblicke. Wollen Sie sich auch dazu hinreißen lassen?
Nee. Nein, das mache ich nicht mehr. Also ich habe es einfach aus der Praxis raus, muss ich sagen. Das, was man glaubt, was geschieht und das, was in der Realität geschieht, liegt oft so nennenswert auseinander, dass ich sage, diese Börsenausblicke haben eins: Unterhaltungswert. Und unter dieser Überschrift lese ich die auch. Wirklich als Unterhaltung, aber niemals, um danach zu disponieren, denn der Nutzwert, der ist mehr als fraglich. Es gibt kaum Treffer. Es ist halt immer so eine Sache mit der Zukunft. Das kennst du von uns.
Aber dann können wir auf die Vergangenheit schauen. Das vergangene Jahr war ja eigentlich nicht so einfach. Und wenn man jetzt schaut, okay, DAX hier 20%, das bügelt so einiges glatt, was im Jahr passiert ist. Also man war doch eher vorsichtig aufgestellt nach diesem rasanten Jahresstart. Die Zentralbanken mit ihrer Zinspolitik, immer wieder haben sie die Keule ausgepackt. Hört ihr uns denn nicht zu? Higher for longer. Jeder Volkswirt und jeder Anleger dann irgendwo hatte dann Angst vor einer Rezession. Aber irgendwie kam dann alles anders.
Ja gut, man muss jetzt einfach sagen, was war die Geschichte? Gehen wir gerade noch mal einen Schritt zurück. Wir hatten hohe Inflationsraten und eine Zentralbank kann dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nie in den Griff bekommen, indem sie das Angebot erhöht. Wie sollte sie ja auch? Aber sie kann natürlich die Nachfrage dämpfen. Das ist ihr Weg, um es ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist eine Frage in Amerika, die man dann Financial Conditions Umfeld nennt. Es geht immer darum, wenn ich einen schwachen Aktienmarkt habe, wenn ich hohe Zinsen habe, dämpfe ich automatisch damit die Nachfrage. Das ist der Klassiker. Und als das vehement in den Markt kam, muss jeder Volkswirt sagen, Achtung, das wird ernst, die Zentralbanken meinen das ernst. Es kann im Grunde genommen nicht hochgehen. Es muss eine Rezession kommen, denn die Nummer von der Soft Landing, die wird immer wieder rausgeholt, aber der Fall, dass es eintritt, verschwindend gering. Also war dieser gedämpfte Blick auf das jetzt schon fast vergangenen Jahr ein richtiger Blick darauf. Und dass es anders kam, würde ich sagen, naja, oder vielleicht jein, der DAX war gut. Aber wenn ich mir die Marktbreite in Deutschland anschaue, schon den MDAX, den TecDAX, den SDAX, die haben sich aber ganz anders entwickelt als der DAX. Und wenn ich dann in die Schweiz gehe, nach Großbritannien, nach Österreich oder nach Amerika, S&P 500, der Index, der Weltindex eigentlich, der beste Index auf der Welt. Wenn ich sehe, was da gelaufen ist, dann sehe ich zwar seit dem Frühjahr, dass da sich was getan hat, aber am Ende waren das eben 7 Aktien, die diesen Kursanstieg produziert haben, diese Magnificent Seven. Soll ich mal einen kleinen Ausflug machen zu den Magnificent Seven?
Oder die glorreichen 7 dann, ja. Also ich würde sie nicht ansatzweise zusammenkriegen, aber waren großartige Western. Das,
1960, Regie John Sturges. Und es ist nicht nur ein Western, es ist wirklich einer der besten, die je gedreht wurden. Und wenn man die Namen kriegt, kriegst du sie auf Reihe? Die großen Stars, die gespielt haben damals?
Jules Brynner, der mit der Glatze. Dann der mit dem runden Gesicht, Charles Bronson.
Ja.
Dann verließen sie. Steve McQueen, ja klar.
Bingo, okay, mehr brauchen wir auch nicht wissen. Aber der Punkt ist, der Western adaptiert einen japanischen Film und der ist richtig berühmt, wenn man ein Faible für Japan hat, was ich habe. 7 Samurai, 1954, der Altmeister himself, Akira Kurosawa. Es ist einer der einflussreichsten japanischen Filme aller Zeiten und umgerechnet in Kaufkraft auch einer der teuersten. Kurosawa hat damals zum ersten Mal mit 3 Kameras gefilmt, die großen Schlachtszenen, 3000 Leute dabei. Aber warum jetzt den Bezug auf den Film? Weil ich muss immer ein bisschen grinsen, wenn ich Magnificent Seven höre, weil ich weiß nicht, ob die Leute sich an diesem Wort ergötzen und an der Erinnerung, dass es ein cooler Western ist in Amerika. Das Problem ist, 4 der 7 Kämpfer sterben. In Japan, in der Vorlage und auch im Western selber. Und der Punkt ist, der Anführer sagt jeweils am Ende, in diesem Fall, dass die Bauern, für die sie gekämpft haben, gewonnen haben und sie selber als Kämpfer verloren haben. In diesem Fall heißt das, die Kunden werden am Ende gewonnen haben. Und die Frage ist, was das wohl für die sieben Börsenhelden bedeutet. Gerade mal eben auf die Schnelle alphabetisch. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Was heißt das für die, wenn wir auf die Magnificent Seven gehen? Interessante Preisfrage. Ich weiß nicht, ob sie schon mal jemals diskutiert wurden, aber die Börsenwelt wird es uns zeigen.
Das heißt so, die Idee, wenn man jetzt der Vorlage folgt, würden von den Magnificent Seven vier quasi nächstes Jahr schlecht performen oder den Bach runtergehen.
Börse längerer Zeithorizont, nicht nächstes Jahr,
okay.
Am Ende.
Aber sie laufen ja und haben wahnsinnig viel Cash auf der hohen Kante. Das heißt, das Thema Zinsen hat die nie interessiert und wird sie vermutlich auch nicht interessieren. Warum sollen die den Bach runtergehen?
Es ist eine Reminiszenz an den Western und an die Vorlage dabei. Und wenn man das in den Mund nimmt, Magnificent Seven, und auch sieht, dass ETFs drauf gehandelt werden und aberwitzige Bewegungen laufen, dass sie fast im Einklang laufen, weil über den ETF auch gehandelt wird und getradet wird, weil das eine eigene Gattung an der Börse fast geworden ist, sollte man im Kopf behalten, Achtung, in the long run, Magnificent Seven heißt, vier sind erstmal aus dem Spiel, drei überleben das. Aber wir werden sehen in den nächsten Jahren, was die Welt draus macht. Es ist einfach nur ein Gedanke, den wir jetzt einfach, wir sind ja kurz vor Weihnachten in unserem Interview, einfach mal als Einsprengsel damit reinbringen. You never know. Okay, aber komm, zurück in unsere Spur.
Genau, in die Spur. Zins war ja das große Thema, ist das große Thema. Paul hat gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht den richtigen Zeitpunkt verpassen, um über sinkende Zinsen nachzudenken. Also das war ja eine 180-Grad-Kehrtwende.
Ja, und das ist einfach genau dieser Punkt. Was ist da in diesem Moment gelaufen? Also mir ist echt die Kinder darunter gefallen, als ich das gehört habe. Man hat das ganze Jahr darum gekämpft, den Zugriff auf die Financial Condition zu haben. Die Amerikaner ärmer zu machen, über ihr Gefühl ärmer zu machen. Meine Aktien sind gesunken, meine Zinsen, meine Refinanzierungszinsen für mein Haus gehen hoch. Achtung, ich bin nicht mehr so reich wie vorher, ich werde weniger ausgeben. Und weil ich weniger ausgebe, befeuere ich dann auch weniger die Inflation. Das war das Ziel der Fed, das erklärte Ziel. Und dann löst Paul den Griff auf die Financial Conditions durch diesen einfachen Satz, den er da in den Raum gestellt hat, ich mal frei formuliert, die Zinsen können auch gesenkt werden, wenn das Inflationsziel von 2% noch nicht erreicht würde. Was soll das? Das ist wirklich die große Frage, warum? Und wenn ich einfach drauf gucke, ich sehe drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit kann ich ausschließen. Der Fed-Chef hat einfach geplappert und hat die Kontrolle über das verloren, was er sagen wollte. Never. Das passiert ihm nicht. Kann man rausnehmen. Möglichkeit zwei, vielleicht herausgerissen aus dem Kontext. Der Markt wollte genau dieses gerne hören. Es war aber nur eine theoretische Antwort, nicht bezogen auf die aktuelle Situation, sondern einfach eine Möglichkeit, falls der Markt es erfordern würde, könnte es passieren. Aber es wird in nächster Zeit nicht geschehen. Das könnte zu einer Enttäuschungsreaktion an den Märkten führen. Nicht sehr interessant. Aber die dritte Möglichkeit ist auch nicht toll. Paul hat es genauso gemeint. Das heißt, er zieht aus den vorliegenden Daten den Schluss, dass die Inflationsraten gar nicht mehr das Problem sind, sondern dass eine Rezession bevorsteht. Dass es tatsächlich kein Soft Landing gibt, sondern dass es eng wird an den Märkten, dass vielleicht der Arbeitsmarkt in die Knie gehen könnte, was man bis jetzt überhaupt nicht sieht. Und dann wird die Fed die Zinsen senken müssen. Klare Geschichte. Also das ist wirklich die Frage, was war das?
Jetzt die Frage, was war es jetzt wirklich? Drei Möglichkeiten. Gut, die erste hatten Sie jetzt gleich ausgeschlossen. Bleibt noch der 50-50-Joker. Wollen Sie den setzen oder jemanden anrufen?
Nee, ich weiß es nicht. Und ich bin natürlich dabei in guter Gesellschaft. Keiner weiß das. Man stellt sich halt hin und sagt, ich glaube an dies, ich glaube an das. Aber es ist natürlich überhaupt nicht sicher, was kommt. Die Datenlage kann sich permanent ändern. Die Fed steuert auf kurze Sicht und auf Datenlage. Aber ob der Markt nochmal, nachdem er jetzt zweimal in den Zinshoffnungslauf reingegangen ist, jetzt eben auch wieder in einen Zinsenttäuschungslauf im nächsten Jahr geht, dass die Märkte runterkommen, weil die Hoffnung, die man sich gemacht hat, enttäuscht ist. Ich weiß es nicht, ob es passiert, und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wann das geschieht. Das ist ja das Problem. Und das Problem, was man noch oben drauf setzen könnte, zusätzlich ist, vom Timing her ist es auch nicht zu greifen, weil die Börsen ja permanent vorweggreifen. Es geschieht ja nicht in dem Moment, wo es passiert, sondern es geschieht dann, wenn die Börse glaubt, dass es in Zukunft irgendwann geschehen wird. Und dann will man sich vorab halt gern positionieren. Und das kriegen wir mit Vorhersage nicht in den Griff, versuchen wir auch gar nicht.
Sie bleiben sich treu, Vorhersagen funktionieren nicht, ich muss vorbereitet sein auf alle Möglichkeiten, muss mein Risikoprofil entsprechend schärfen und steuern. Ja, wie gehen Sie jetzt genau um mit dieser Vielfalt an Möglichkeiten?
Die Vielfalt existiert ja, sie sind ja absolute Realität. Und wenn man sie anerkennt, dann bleibt einem tatsächlich die Wahl oder eigentlich gar keine Wahl mehr. Man wird dann dem Markt folgen, man wird den Markt entscheiden lassen und man hat niemals das Problem, dass man vor die Wand läuft. Denn wer sich gegen den Markt stellt, kann ziemlich heftig vor die Wand laufen.
Naja, er kann aber auch nicht das perfekte Ergebnis erreichen, falls er recht haben sollte.
Das stimmt. Also es ist wirklich die Versuchung, das perfekte Ergebnis erreichen zu wollen, ist immer im Markt. Und es ist ja auch wirklich großartig für das gesamte Befinden bis hin zu den Endorphinausschüttungen. Also gar keine Frage. Zugestanden, das kriegen wir nicht hin, aber diese Bühne überlassen wir gern anderen und wir applaudieren auch völlig problemlos, neidlos, denn das ist nicht unsere Welt.
Was ist denn Ihre Welt? Wie sind Sie positioniert derzeit?
Wir bewegen uns mit dem Markt als Trendfolger konsequent. Wir haben daher im Moment hohe Investitionsquoten im Aufwärtstrend seit Anfang November.
Mit welchen Ergebnissen?
Also das Problem von einem Trendfolger ist ja immer, wie kriegt er die Kurve? Wenn er einfach in einer Abwärtsbewegung, die wir hatten von Ende Juli bis Ende Oktober, 3 Monate, eine schöne, satte Abwärtsbewegung. Wir sind rausgegangen aus dem Markt, aber wir sind sehr gut und schnell konsequent über die Algorithmen wieder in den Markt reingekommen. Der Wechsel hat also richtig gut geklappt. Und man sieht es daran, dass der größte Teil unserer Strategien aktuell auf Jahres-12-Monats-Hoch steht. Und das ist ein Indiz dafür, er hat diesen Wechsel, diesen schnellen Wechsel von unten raus im November gut hinbekommen.
Was ist denn jetzt die Herausforderung für den Markt? Was muss man tun? Was kommt auf einen zu?
Das sind so diese statistischen Erwartungen, die die Kapitalanleger an ein Jahresende haben. Das eine ist die Weihnachtsrallye, Jahresendrallye, Jahresstartrallye dabei. Aber das Problem ist in der Statistik, wenn man das über die viele Jahre hinweg betrachtet, immer, wie ist der Markt auf dieses Jahresende zugelaufen? Wenn er schwach war, hat man eine relativ hohe Chance, dass es auch mal eine gute Phase gibt in diesem Zeitraum. Aber wenn er sehr stark in die Phase reinging, dann sinken die Wahrscheinlichkeiten schon. Das heißt, wir stehen in einigen maßgeblichen Märkten am Allzeithoch, sind im DAX sogar drüber weggelaufen. Wenn der Aufwärtstrend sich fortsetzen will, dann müssen die Märkte drüber hinweg. Und die Frage lautet, woher soll der Treibstoff für eine Fortsetzung dieser Rallye kommen? Paul als Fed-Chef hat seinen Nachbrenner gezündet und die Frage für das Jahresende und den Anfang im neuen Jahr an den Börsen lautet klipp und klar, ist das Pulver bereits verschossen oder kommt da noch was?
Und die Antwort werden die Märkte geben dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren?
Wie immer. Good luck.
Jule Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson und dann Horst Buchholz, Robert Vaughn, Brad Dragster und James Coburn. Ich muss sagen, ich habe den Augenblick genutzt, mal kurz bei Wikipedia nachzuschauen. Das sind sie, die Magnificent Seven.
Also wir sollten den Film uns zwischen den Feiertagen einfach nochmal reinziehen. Er lohnt sich ja nun wirklich. Boah.
Also das Weihnachtsfest ist gesichert, zumindest dann zwischen den Jahren, wenn ein bisschen langweilig werden sollte, was man sich dann on demand in der entsprechenden Mediathek oder Videothek des Vertrauens sich anschauen will. Martin Weinrauter, Risikomanager, danke für die vielen interessanten und herausfordernden Gespräche im Jahr 2023 und ich freue mich auf noch mehr interessante Gespräche dann im nächsten Jahr 2024. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und Letzteres bitte nicht wörtlich nehmen.
Ach, okay, ich werde versuchen, es nicht wörtlich zu nehmen. Die Geschichte hat ja eine Geschichte dabei und ich gebe es gern zurück. Es macht Spaß, die Interviews mit dem Börsenradio zu führen. Ich freue mich ebenso auf das nächste Jahr. Es wird ein gutes Jahr, zumindest was unsere Interviews angeht.
Das war aus dem Börsenradio-Studio der Börsendurchblick. Der Podcast mit Martin Weinrauter.